Guten Tag, wir sind auch wieder hier nach einem tollen, gesegneten, bewahrten Urlaub in Spanien. Und ich bedanke mich auch bei denen, die an mich gedacht haben letzte Woche. Ich hatte ja diese Herzkatheteruntersuchung irgendwie. Seit einem halben Jahr hat man festgestellt, dass mein Herz nicht so richtig im Takt schlägt und es da gewisse Störungen gibt, deshalb diese Untersuchung. Und nach einer ziemlich bizarren Erfahrung letzten Mittwoch in der Klinik in Tübingen mit Stromausfall im OP und so weiter, darf ich doch die gute Nachricht jetzt wissen, dass meine Herzkranzgefäße nicht zu sind. Also diese Rhythmusstörungen nicht von Herzkranzgefäßen kommen. Letzte Woche hat auch unser Manni eine Herzkatheteruntersuchung gehabt. Irgendwie werden wir älter, Manni. Die Pumpe fängt an zu streiken. Ich bin sehr froh, hier zu sein und habe mich auch sehr gefreut auf euch, Markus und Chrissy, und euren Bericht, weil dieser Bericht und eure Geschichte überhaupt, ich denke, sie zeugt davon, dass eben diese Ansicht, diese Vorstellung nicht wahr ist, dass es Christen immer nur gut geben muss, dass Christen, wenn sie genug Vertrauen haben, dann immer erfolgreich sein werden, dass ihre Wünsche, ihre Träume immer sofort in Erfüllung gehen. Es ist eine Geschichte, die uns zeigt, dass wir manchmal Gott gar nicht so richtig verstehen können, dass er uns manchmal auch Wege führt, die ganz anders sind, als wir sie uns vorstellen, und doch hat er einen Plan mit unserem Leben, der gut ist. Und ich denke, viele von uns haben das so erfahren, die einen vielleicht in auch extremen Situationen, anderen vielleicht nicht in ganz so extremen Situationen. Aber Gott ist da. Und darum geht es auch in dieser Botschaft. Ich möchte heute mit euch einen meiner Lieblingspsalmen betrachten, neu betrachten. Ein Psalm, der mich persönlich schon viele Jahre begleitet. Es hat mich sehr gefreut, dass er auch dich, liebe Johanna, letztes Jahr in den USA irgendwie angesprochen hat, er dir sehr wichtig wurde und du ihn sozusagen mit dir trägst. Der Psalm ist ein Aufstiegslied, ein Pilgerlied, das sehr wahrscheinlich gesungen wurde von hebräischen Pilgern, wenn sie zu einem der großen Festen nach Jerusalem gewandert sind, um Gott dort anzubeten. Und bildlich gesprochen sind auch wir Christen Menschen, die unterwegs sind durch diese Welt zu einem Ziel hin. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, in einer innigen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, in einer vollkommenen Gemeinschaft, ungestört von allem Leid, von allem Bösen, in Ewigkeit in Gemeinschaft zu leben. Das ist das Ziel. Aber noch sind wir nicht an diesem Ziel. Noch sind wir unterwegs zu diesem Ziel. Und der Weg dahin, der kann ganz schön herausfordernd sein. Er ist schmal. Er ist steinig. Man sieht nicht hinter die nächste Wegbiegung. Die Nächte können kalt werden. Die Tage glühend heiß. Wir stolpern und fallen. Unsere Knie und Ellenbogen, sie sind aufgeschürft. Und ich denke, es sollte uns allen bewusst sein, dieser Weg ist kein Spaziergang. Wir sind nicht sofort nach unserer Bekehrung im neuen Jerusalem, wir sind nicht gleich zu Hause, sondern wir leben immer noch in einer Welt voller Unsicherheiten, voller Gefahren, Täuschungen, Irrwegen, voller Spannungen. Und wir fühlen uns oft verwirrt und manchmal bedroht und besorgt. Und wir blicken uns nach Hilfe um. Wir suchen nach jemandem, der uns helfen kann. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? So beginnt Psalm 121, dieser wunderschöne Psalm, der mir persönlich schon vor vielen Jahren in einer ziemlich aussichtslosen Situation zur großen Ermutigung wurde. Das war eine Situation, da habe ich buchstäblich meine Augen aufgehoben zu den Bergen und verzweifelt gefragt, woher wird meine Hilfe kommen? Ich lese uns Psalm 121 vor. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Soweit die Strophen dieses Liedes. Der Psalm sagt uns, woher unsere Hilfe kommt, wenn wir uns in Gefahr befinden, wenn wir uns verzweifelt umschauen oder unser Blick am falschen Ort Hilfe sucht. Drei verschiedene Gefahrenquellen werden hier in diesem Lied angeführt, mit denen sehr wahrscheinlich die Pilger unterwegs nach Jerusalem damals rechnen mussten. Jemand, der unterwegs war, konnte jeden Moment auf einen lockeren Stein treten. Die Leute trugen ja damals Sandalen, die hatten keine Meindl-Wanderschuhe. Man konnte sich also den Fuß vertreten, den Fuß verstauchen. Das ist die erste Gefahrenquelle. Der Weg ist steinig, holprig, unvorhersehbar. Auch Diebe oder Räuber konnten einen überfallen, ausplündern. Und wenn man stolpert und ins Wanken kommt, dann ist man nicht mehr sicher. Die zweite Gefahrenquelle kann die Sonne werden. Ein Pilger, der auf seinem Weg längere Zeit in der Sonne unterwegs ist, kann einen Hitzeschlag erleiden. Das meint der Psalmist, wenn er davon spricht, dass am Tag die Sonne sticht. Und drittens kann ein Wanderer, der einen weiten Weg zu gehen hat, er kann müde werden. Er kann sogar seelisch krank werden, was in der Antike manchmal als mondsüchtig bezeichnet wurde oder wie das hier heißt, dass der Mond einen bei Nacht stechen kann. Und ich denke, diese Gefahren, sie lassen sich auch auf unsere Zeit übertragen. Sehr schnell können auch wir heute ins Stolpern kommen. Von einem Augenblick zum anderen kann sich das Leben ändern. Letzten Dienstag, was war das für ein Tag? Es war der 11. September und wir wurden daran erinnert, dass vor 17 Jahren irgendwelche verrückte islamische Terroristen mit entführten Passagiermaschinen ins World Trade Center und ins Pentagon flogen. Ein Flugzeug, das stürzte ab in Pennsylvania. Und wir wurden daran erinnert, wie sich die Welt nach diesem Terroranschlag verändert hat. Wie viel Leid, wie viel Elend, wie viele Verluste, Kriege diese Tat verursacht hat oder danach folgten. Auch eine Krankheit kann ganz unerwartet Besitz über unseren Körper ergreifen und uns viel Schmerzen und sogar den Tod bringen. Ein plötzlicher Unfall oder eine Kündigung kann unseren ganzen Lebensplan durcheinander bringen. Natürlich können wir uns anschnallen und Versicherungen abschließen. Aber absolute Garantie für Sicherheit hat keiner von uns. Sehr schnell kann es sehr heiß und auch sehr trüb werden in unserem Leben. Die Reise, auf der wir uns befinden, ist kein Spaziergang, sondern verbirgt viele Risiken. Und in Verbindung mit diesen Risiken schreibt der Psalmist: Der Herr wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Er wird dich behüten. Am Tag wird die Sonne dich nicht verbrennen und bei Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Tolle Versprechungen. Aber wie sollen wir das verstehen? Stimmt es vielleicht doch, dass wenn die Sachen irgendwie oder die Dinge anders laufen, es doch an uns liegt? Dass wir vielleicht was falsch gehört haben oder irgendwie eine Sünde begangen haben und jetzt läuft das Ganze aus dem Ruder auf einem ganz anderen Weg, wir kriegen eine drauf. Werden gute Christen sich nie den Knöchel verstauchen, nie einen Hitzeschlag erleiden, nie seelische Probleme haben? Wenn man den Psalm vielleicht zu schnell liest, könnte man den Eindruck gewinnen. Und doch kennen wir alle genug Gegenbeispiele. Viele von uns hatten schon einen Unfall. Einige von uns sind krank. Auch gute Christen, in eurer Geschichte, sie beweist es eindeutig, die eine Berufung bekommen haben von Gott, die was gehört haben, die sich vorbereitet haben, können Krebs bekommen. Und ich kenne ganz feine Christen, die schon von ihren Sorgen so bedrückt wurden, dass sie wirklich eine dunkle Nacht der Seele, eine sogenannte Depression durchleben mussten. Nur am Rande bemerkt, viele wissen das nicht, einer der ganz großen Erweckungsprediger, Charles Haddon Spurgeon, er wurde immer wieder heimgesucht von Depressionen, hatte viel zu leiden. Was machen wir mit dieser Spannung, die dieser Psalm auslöst? Handelt Gott doch nicht so, wie in diesem Psalm behauptet wird, oder haben wir die Aussagen dieses Wortes nur nicht erfahren, weil etwas mit uns nicht stimmte? Ich denke, weder unsere Erfahrung noch dieses Psalmwort lassen sich so einfach zum Schweigen bringen. Schauen wir uns den ersten Vers da an. Der Mensch, der den Weg des Glaubens eingeschlagen hat, der ein Nachfolger des Weges ist, in unserer Zeit heute würden wir sagen, der unterwegs ist nach Jerusalem, dem ewigen Jerusalem. Er kommt in Nöte und er sucht Hilfe. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Ich sehe da die Versuchung, Hilfe anderswo als in Gott zu suchen. Wenn wir heute in einer schwierigen Situation unseren Blick hoffnungsvoll auf die Berge richten, was sehen wir? Nun, ich denke, wir sehen eine wunderbare, eine wunderschöne Landschaft. Die Berge, sie vermitteln uns eine gewisse Stabilität, eine Verlässlichkeit, eine Stärke. Aber ein Hebräer, der damals auf die Berge schaute, der sah in den Bergen auch etwas anders. Als dieser Psalm geschrieben und gesungen wurde, war das Anbeten von heidnischen Göttern in Palästina gang und gäbe. Und die Anbetung dieser Götter, sie fand vor allem auf Berggipfeln statt. Dort wurden Tempel und Altäre errichtet, dort warteten männliche und weibliche Prostituierte. Auf den Bergen fanden religiöse Riten statt, die die Fruchtbarkeit des Bodens erhöhen sollten. Da gab es Amulette und Zaubersprüche gegen die Gefahren, die einen begegnen konnten. Und wenn jemand eine Reise machen wollte und die Hitze der Sonne fürchtete, dann stieg er auf den Berg und opferte dem Sonnengott. Und hatte er Angst vor dem Mondgott, dann stieg er hinauf zur Mondpriesterin und kaufte ein Amulett. Und wenn man sich fürchtete von Dämonen, die einen durch irgendwelche Steine zu Fall bringen konnte oder durch Diebe, dann wurde ein Opfer dargebracht, weil man meinte, dadurch diese Dämonen zu besänftigen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Von Baal, von Aschera, von den Sonnen- und Mondpriestern. Übrigens, gerade von Baal gibt es einige heidnischen Legenden. Eine davon besagt, dass es schwierig war, Baal aus seinem Rausch herauszuholen, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das erinnert uns ein bisschen an Elia, als er die Baalspriester auf dem Berg Karmel verspottete. Was ist mit eurem Gott? Schläft er vielleicht noch? Oder ist er in Gedanken? Ihr müsst lauter schreien, vielleicht wacht er ja auf. Menschen in Not, besonders die Heiden, haben damals auf die Berge geschaut und sich gefragt, welche von diesen Hilfsangeboten sie aufsuchen sollten. An diese Art von Hilfe, die von den Bergen kommen soll, hat ein Hebräer, der damals unterwegs war, gedacht. Die Menschen, die Jahwe, den wahren Gott, nicht kannten oder die ihn ignorierten, die suchten, wenn sie in Not waren, ihre Hilfe oben auf den Bergen. Und deshalb schreibt auch Jeremia in seinem prophetischen Buch: Wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Für Israel gibt es keine andere Hilfe als im Herrn, unserem Gott. Jeremia 3, Vers 23. Auch heute noch suchen Menschen, wenn sie in Not kommen, oft ihre Hilfe zunächst anderswo als in Gott. Der ganze Esoterik-Boom hängt sicherlich auch damit zusammen, dass hilfsbedürftige Menschen ihre Sehnsucht nach Frieden, nach Freiheit, nach seelischer Befriedigung irgendwo anders suchen als in Gott. Von irgendwo auf den Bergen wird meine Hilfe kommen. Und ich denke, auch als gläubige Menschen sind wir ebenfalls versucht, zunächst anderswo als in Gott unsere Hilfe zu suchen. Man gerät in Schwierigkeiten und Prüfungen und plötzlich tauchen zahlreiche Hilfsangebote auf. Um ein bisschen Schmerzlinderung zu erfahren, ist man bereit, Kompromisse einzugehen. Schmerz ist eine ganz interessante Erfahrung. Man denkt anders, man beginnt anders zu denken, wenn man wirklich Schmerzen erfährt. Der englische Bibellehrer, Evangelist Frederick Meyer, er schreibt: Wir stehen alle in der Versuchung, auf die Berge, auf die Schöpfung, anstatt auf den Schöpfer zu schauen, auf Dinge und Menschen unter dem Himmel, anstatt auf ihn, der über den Himmel in seiner unendlichen Majestät wohnt und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Meine persönliche Geschichte im Zusammenhang mit Psalm 21, die haben die Eltern von euch, das heißt also diejenigen, die schon länger hier sind in der Gemeinde, und ich bin ja auch schon lange hier, die haben diese Geschichte schon gehört. Sie wird euch also nicht ganz neu sein. Ihr werdet euch an sie erinnern. Ich habe sie hier schon etliche Male erzählt. Als ich 18 Jahre alt war, wir lebten damals noch in Siebenbürgen, da habe ich Folgendes erlebt. Es war während der Ceausescu-Diktatur. Ich hatte gerade mein Gymnasium absolviert. Und es war damals so, dass man gleich, wenn man 18 wurde, zum Militärdienst gehen musste. Man hatte nicht die Möglichkeit, wie hier im Westen, Ersatzdienst zu tun. Es gab nur die Möglichkeit, entweder du gehst zum Militärdienst oder du gehst ins Gefängnis, wenn du Verweigerer bist. Für einen Volksdeutschen, der Verwandte im imperialistischen Deutschland hatte und auch noch einen Antrag zur Ausreise gestellt hatte, zusätzlich auch noch zu den sogenannten Bekehrten gehörte. Die Bekehrten, das waren die Gläubigen, die nicht zu einer der großen Landeskirchen gehörten. Gab es keine guten Aussichten im Militärdienst. Der Offizier bei meiner Musterung, der hatte mich gefragt, ja, zu welcher Kirche gehörst du? Ich hatte ja eingetragen, dass ich zu einer Freikirche gehöre. Ich sage, ja, zu der Brüderversammlung, Christen nach dem Evangelium. Der hat einfach über meine Akte dann mit dem Bleistift so diagonal drüber geschrieben. Konnte ich sehen, weil ich saß vor ihm, Sektierer. Man wusste, die Deutschen und Bekehrten, die kommen dann irgendwo auf ein Arbeitslager. Unter anderem vielleicht werden sie dort mit Sträflingen zusammenarbeiten müssen. Ich hatte also panische Angst vor Missbrauch, vor Misshandlung. Und diese Verzweiflung, die machte sich dermaßen breit in meiner Seele. Und meine erste Reaktion war: Ich suche zunächst Hilfe in den Bergen. Ein Psychiater, den ich kannte, der wies mich zum Schein in ein Sanatorium ein, in eine psychiatrische Klinik in den Bergen, tatsächlich, die war in den Bergen, damit ich aufgrund eines ärztlichen Attests nicht zum Militärdienst müsste. Das war mein Versuch, irgendwie jedes Heilmittel anzunehmen. Aber das war nicht der Weg der Wahrheit, denn ich war nicht wirklich psychisch krank. Ich war damals und vielleicht auch heute ein bisschen schräg, aber psychisch krank war ich nicht wirklich. Und dieser Versuch, Hilfe zu bekommen, er klappte einfach nicht, was mich natürlich noch mehr zur Verzweiflung brachte. In dem Jahr wurden sehr, sehr viele Schulabgänger den Militärdienst verschieben und so wurde von dem Kreiswehrersatzamt mein medizinisches Attest einfach nicht anerkannt. Die versprochene, erwartete Hilfe von den Bergen, wo Menschen auf dem Weg der Unwahrheit jetzt helfen sollte, war keine Hilfe. Die Verzweiflung stieg. Ich sah keinen Ausweg mehr. Und in dieser Situation gingen Hermi, mit der ich damals schon verlobt war, und ich an einem Wochenende in die Berge. Es war Januar, kaum Menschen unterwegs, außer dem Knistern des gefrorenen Schnees konnte man auf diesem Weg zur Hütte nichts hören. Und das ist tatsächlich die Hütte, wo wir hingegangen sind. Dank Internet habe ich sie gefunden, die Simbata-Hütte. Damals war sie natürlich nicht so schön beleuchtet. Ich weiß gar nicht, ob die damals überhaupt elektrischen Strom dort hatten. Irgendwie habe ich so eine Gaslampe im Kopf. Über Generator sicherlich auch heute noch, aber ich weiß es nicht mehr. Aber das ist die Hütte. Und ich sehe in meiner Erinnerung auch heute noch die Stelle, an der Hermi und ich, das war so hinter diesen Tannen in die Richtung Sattel, oder wir nannten es damals Fenster, sind wir ein bisschen hochgegangen und ich habe dann aus meiner Gideon-Taschenbibel Psalm 121 gelesen und Gott um Hilfe angefleht. Woher kommt meine Hilfe? Manche von uns hat diese Frage vielleicht schon in einer schwierigen Situation gestellt, wenn selbstgebaute menschliche Brücken und Stützen verschwanden, wenn unsere selbst erdachten Patentlösungen nicht griffen. Kommt meine Hilfe von den Bergen? Psalm 121 sagt nein. Der Psalmist, er lehnt die Anbetung der Natur ab. Er lehnt ab eine Religion, die schnelle menschliche Patentlösungen verspricht. Und ich glaube, es gibt auch eine christliche Version dieser Religion. Wenn man einfach sagt, du musst die Quantität deines Glaubens erhöhen, noch mehr Glaube, dann wirst du die Hilfe erfahren. Gefährlich. Er lehnt eine Religion ab, die Hilfe verspricht anderswo als in Gott. Er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich denke, das ist der Grundtenor dieses Psalms. Das ist der dritte Gedanke hier. Die Hilfe, die wir brauchen, kommt vom Schöpfer Himmels und der Erde. Sie kommt vom Schöpfer, nicht von der Schöpfung. Und der Schöpfer, er ist immer wach. Er schläft nicht. Er schlummert nicht. Er muss nicht geweckt werden wie Baal, von dem gesagt wurde, dass er ausgedehnte Schläfchen hielt und die Priester ihn eben wecken mussten. Der Schöpfer ist auch Herr über die Zeit. Das dürft ihr auch mitnehmen auf euren Weg. Er kennt das Timing. Unseren Ausgang und unseren Eingang wird er behüten von nun an bis in Ewigkeit. Er beschützt uns am Anfang und am Ende unseres Weges und auf dem Weg dazwischen. Und auf dem sind wir alle jetzt unterwegs. Ist er ebenfalls bei uns. Er ist der Herr über alle natürlichen und übernatürlichen Kräfte. Er hat sie alle geschaffen. Sonne, Mond und Felsen. Sie haben keine geistliche Macht. Von den benachbarten Völkern wurden oft Sonne und Mond als Götter betrachtet, angebetet. Der Psalmist weiß, dass von Sonne und Mond keine übernatürlichen Angriffe ausgehen. Er sagt im Grunde, du brauchst keine Angst zu haben, weder vom Dämon im lockeren Stein, noch von den Angriffen des Sonnengottes oder dem bösen Einfluss der Morgenmondgöttin, denn der Herr schützt dich vor allem Unheil. Achtmal wird unser Gott als der große Behüter hier beschrieben. Sechsmal kommt das Wort Hüter, behüten vor. Ich glaube, der Psalm erhebt die Gewissheit auf den Leuchter, dass wir als Nachfolger, die wir als Nachfolger haben können, nämlich, dass der Herr uns vor allem Unheil behütet. Vom Beginn unserer Reise, die mit unserer Umkehr zu Gott anfing, bis zu der Zeit unseres Eingangs in die Herrlichkeit, beschützt uns der Herr von allem Unheil. So wie unser Schatten immer mitgeht, so ist auch Gott immer bei uns. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Aber, und das muss unmissverständlich auch gesagt werden, das bedeutet natürlich nicht, dass wir nie in Schwierigkeiten geraten, dass wir uns nie die Zehen anstoßen werden, dass wir nie krank werden, sondern diese Gewissheit, die dieser Psalm verspricht, haben sowohl die Hebräer als auch die Christen immer so verstanden, dass keine Krankheit, kein Unfall, keine Not, kein Unheil fähig sein werden, uns von Gottes Plan mit unserem Leben zu trennen. Meine lieben Geschwister, die Bibel ist das realistischste und authentischste Buch der Welt, wenn es darum geht, den harten Tatsachen des Lebens ins Auge zu sehen. Nirgends wird uns darin versprochen, dass uns alle Schwierigkeiten erspart bleiben werden. Ganz im Gegenteil. Aber was dieses Buch ganz klar verspricht, ist, dass Gott uns vor den damit verbundenen bösen Einflüssen schützen wird. Und deshalb lehrt uns Jesus im Vater unser zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich bin überzeugt, dieses Gebet wird in unserem Leben täglich erhört. Es ist eine wichtige Bitte, auch wenn der jetzige Papst meint, man müsste diese Bitte revidieren. Hat er gemeint vor einem halben Jahr bei den Nachrichten. Und Paulus schreibt im Korintherbrief, die Chrissy hat es schon erwähnt, dass Gott nicht zulässt, dass wir über unsere Kräfte hinaus auf die Probe gestellt werden. Eugene Peterson hat das so formuliert, Christen leben auf derselben Erde wie andere Menschen auch. Sie atmen dieselbe Luft, sie trinken dasselbe Wasser, gehen in dieselben Geschäfte, fürchten dieselben Gefahren. Der Unterschied besteht darin, dass wir bei jedem Schritt, den wir gehen, wissen, dass Gott uns begleitet, dass wir von Gott geleitet werden und deshalb sicher sind, dass der Herr uns vor allem Unheil bewahren wird, egal welches Unglück uns trifft. Der unterscheidet da. Hört ihr das heraus? Das Wasser sämtlicher Ozeane kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen, wenn es nicht durch ein Leck ins Innere des Schiffes eindringt. Genauso wenig kann uns ein Unheil der Welt verletzen, wenn es nicht in unser Herz gelangt. Das bedeutet mit anderen Worten, dass nichts, was uns auf unserer Reise zustoßt, die Macht haben wird, uns von Gott zu trennen. Das ist letztlich auch die Botschaft von Römer 8, Vers 28, wo Paulus sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen und dass nichts, weder weltliches noch innerweltliches noch überweltliches, uns trennen kann von der Liebe Gottes. Und wisst ihr, welchen schwerwiegenden Fehler wir machen können, wenn wir in eine schwierige Lebenssituation hineingeraten, wenn eine Krankheit kommt oder Sorgen uns bedrücken oder irgendwelche Konflikte uns zu zerstören drohen? Den Fehler eben zu denken, Gott hat sich von uns zurückgezogen. Er kümmert sich nicht mehr um uns. Er hat unseren wankelmütigen Gehorsam satt und hat uns allein gelassen. Genau gegen diesen Fehler spricht Psalm 121. Es ist nicht so, dass Gottes Interesse an uns direkt proportional zu unserem Interesse an ihm oder zu unserer geistlichen Wachstumskurve steigt oder fällt. So ist Gott nicht. Seine Gnade und Bewahrung hängt nicht davon ab, was wir tun oder nicht tun. Es gibt eine Gewissheit, die wir als Pilger auf dem Weg der Nachfolge haben können. Was immer auch kommen mag, Gott behütet die Seele, das innere Leben seiner Kinder. Auch in den ganz alltäglichen Dingen, bei der Arbeit, beim Autofahren, was immer wir auch tun, er ist uns nicht fern. Er ist wie so ein Schatten über unserer rechten Hand und er behütet uns. Ich habe ihn damals in dieser aussichtslosen Situation als meinen großen Beschützer und Helfer erfahren. Deshalb begleitet mich eben diese Geschichte und auch die Geschichte in Verbindung mit diesem Psalm den Rest meines Lebens. Gott hatte das so wunderbar geführt, dass mir ohne Tricks und Unwahrheiten geholfen werden konnte und dass ohne menschliches Dazutun dann die Ausreisebewilligung kam. Und so musste ich nicht in Rumänien zum Militärdienst. Aus irgendwelchen Gründen hat Gott mir das damals nicht zugetraut. Wäre es aber sein Wille gewesen, dass ich noch in Rumänien eben diesen Militärdienst auch hätte ableisten müssen, dann bin ich gewiss, er hätte mir die Kraft geschenkt, das durchzustehen. Wir dürfen wissen, meine Lieben, Luthers altes Kirchenlied ist immer noch wahr. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Wir fürchten uns manchmal, aber nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut es uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder zu dieser Gewissheit finden. Ich gebe ehrlich zu, ich habe sie nicht immer, ständig, konstant in meinem Leben. Aber ich suche sie und ich wünsche uns, dass wir sie immer finden, diese Gewissheit, dass Gott unsere Hilfe ist, unser Behüter und dass wir darin ruhen können, dass er uns von allem Unheil behütet auf unserem Weg, auch wenn er uns vielleicht nicht jedes Unglück erspart. Er behält die Kontrolle, was immer auch kommen mag. Das Böse hat keine Macht über uns. Gott lässt die Seine nie im Stich. Er gibt auf uns Acht, wenn wir aus dem Haus gehen und wenn wir wieder heimkehren. Und wenn wir wieder aus dem Haus gehen und wieder heimkehren. Er ist derjenige, der uns jetzt beschützt und immer beschützen wird. Und ich weiß nicht, was zur Zeit den Einzelnen von euch beunruhigt oder beängstigt. Ich kann mir gut vorstellen, da gibt es manche von euch, die etwas mittragen, eine Last, eine Unsicherheit, Zukunftsfragen, Existenzsorgen, Gesundheitsprobleme, Beziehungsprobleme. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon seinen Blick aufgehoben zu den Bergen und gefragt, woher wird meine Hilfe kommen? Lass uns ins stille Gebet gehen und ich schlage vor, unserem Herrn ganz ehrlich und offen im Stillen zu sagen, was uns Angst macht, was uns bedrückt, besorgt, traurig macht. Sagen wir ihm, dass wir nicht zu den Bergen von der Schöpfung oder irgendetwas anderem Hilfe erwarten, sondern vom Schöpfer, dem Herrn des Himmels und der Erde. Nach dieser Zeit des stillen Gebets wollen wir dann nochmal gemeinsam diesen Psalm gemeinsam laut beten. Lass uns in die Stille gehen. Wir beten gemeinsam Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht wanken lassen. Und der mich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels und der Gemeinde schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet mich, der Herr ist mein Schatten über meiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird mich behüten vor allem Unheil. Er wird mein Leben behüten. Der Herr wird meinen Ausgang und meinen Eingang behüten. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.